ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Die JustizreporterInnen im Jahr 2025. Mein Name ist Exona Hüseni und bei mir im Studio ist meine Kollegin Alena Lagmöller. Hallo Alena.
Hallöchen, hallo an alle draußen, die zuhören.
Wir haben es uns hier im Studio gemütlich gemacht und wir wollen mit euch zusammen auf das Jahr 2024 zurückblicken. Ich glaube, die ganz treuen Hörerinnen und Hörer, die kennen unseren juristischen Jahresrückblick und wir fragen alle unsere Kolleginnen und Kollegen nach ihren Highlights oder vielleicht auch Lowlights. Was war die interessanteste Entscheidung, der spannendste Tag oder das wichtigste rechtspolitische Thema 2024?
Und ich glaube, so alles in allem kann man schon sagen, what a year. Also ich mache mir jetzt schon Sorgen, dass wir mit der Zeit nicht richtig auskommen, weil einfach so viel passiert ist. Aber gut, einfach mal schauen. Macht euch einen Tee und bereitet euch auf einen sehr wilden Ritt vor. Exona, wo fangen wir an? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ja, als allererstes kam mir der 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes in den Sinn. Und dieser Geburtstag, der war auch ein großes Thema in der Redaktion letztes Jahr. Ich würde sagen, erteilen wir doch direkt mal Frank Bräutigam, dem Leiter der ARD-Rechtsredaktion, das Wort.
Also mein Highlight im Jahr 2024, das war unsere Berichterstattung über den Geburtstag 75 Jahre Grundgesetz. Das haben wir wirklich rauf und runter in allen Ausspielwegen abgebildet. Und ganz besonders viel Spaß gemacht hat mir unsere große ARD-Doku »Wie gut ist unser Grundgesetz?« 45 Minuten im ersten Programm, 20.15 Uhr war das. Und da bin ich zusammen mit Sandra Maischberger durch Deutschland gereist und habe viele Menschen getroffen, die konkret vom Grundgesetz betroffen waren, die geklagt haben, die gewonnen, die verloren haben. Und wir haben ihre Geschichten erzählt. Das war sehr aufreibend, sehr anstrengend, dieses Projekt. Aber es hat, glaube ich, am Ende ganz gut geklappt. Deswegen erinnere ich mich sehr gerne daran. Wer möchte, kann sich den Film auch in der ARD-Mediathek nochmal anschauen.
Wir packen euch den Link zum Film und alles andere, was wir hier noch erwähnen in dieser Folge, in die Infobox. Dann könnt ihr direkt weitergucken, hören oder sogar zocken, oder Alena?
Ja, wir haben nämlich das große Quiz zum Grundgesetz mit Giraffe zusammen mit Planet Schule entwickelt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich war da auch eng mit beteiligt, einfach mal quasi didaktisch an das Grundgesetz heranzugehen. Das kann man nämlich online spielen und das richtet sich eigentlich an Schülerinnen und Schüler. Aber ich habe da auch schon Erwachsene ganz schön ins Schwitzen kommen sehen. Also testet da gerne mal euer Wissen. Wie gesagt, der Link auch in der Infobox.
Ja, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Doku, von der Frank gerade gesprochen hat. An der war nämlich auch unser Kollege Michael Nordhardt beteiligt und erzählt, wie das so für ihn war.
Ja, ich kann da quasi nahtlos anschließen an das, was Frank schon gesagt hat. Auch für mich war 75 Jahre Grundgesetz, war unsere Doku »Wie gut ist unser Grundgesetz?« das Highlight im vergangenen Jahr. Ich war im Hintergrund sehr intensiv an diesem Film beteiligt und mir sind einfach besonders die Leute in Erinnerung geblieben, die wir da getroffen haben. Besonders beeindruckend waren für mich Carola Nacke und ihr Sohn Cornelius aus Pirna in Sachsen. Cornelius, der hat das Down-Syndrom und Carola Nacke hat es damals während Corona einfach mit der Angst bekommen. Noch mehr als viele andere vielleicht. Weil sie einfach befürchtet hat, dass Cornelius wegen seiner Behinderung schlechtere Chancen haben könnte als andere, wenn in den Krankenhäusern die Beatmungsgeräte knapp werden. Carola Nacke hat sich dann wahnsinnig engagiert und Cornelius hat mit ihrer Unterstützung geklagt und zwar mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung in so einer Triage-Situation besser zu schützen. Die Klage ist dann auch eine von wenigen Corona-Klagen gewesen, die vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich waren. Und Frau Nacke schildert in der Doku ihre Erleichterung, ihre Freude einfach so echt, da läuft es mir auch heute noch eiskalt den Rücken runter. Und dann ist da in der Doku noch ein Aspekt, der jetzt Ende des Jahres nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Wie kann man das Bundesverfassungsgericht besser schützen, falls irgendwann mal politische Kräfte das Sagen haben, die einfach kein Interesse daran haben, dass ein Gericht der Politik zu genau auf die Finger schaut? Die Reform zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts, das war ein wichtiges Projekt in diesem Jahr und das hat ja jetzt selbst nach dem Scheitern der Ampel dann doch auch noch die Mehrheit im Bundestag bekommen.
Wenn man jetzt innerhalb der Redaktion so auf diese Doku schaut, dann gibt es natürlich einmal da diese super berührenden Geschichten, aber es war auch irgendwie krass zu sehen, wie dieses wirklich große Projekt entstanden ist, während alles andere noch parallel gelaufen ist. Es ging ja weiter am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht. Und das war schon auch wirklich eine stressige Zeit, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber es war eben auch wirklich cool, das so hautnah zu erleben, wie eben diese Doku entstanden ist.
Ja, und Michi, unser Kollege, hat ja gerade auch das Thema Resilienz des Bundesverfassungsgerichts angesprochen. Und dieses Thema hat auch unseren Kollegen Klaus Hempel besonders intensiv beschäftigt im Jahr 2024.
Ein Thema, das mich das ganze Jahr intensiv beschäftigt hat und das für mich persönlich unglaublich wichtig war, das war das Thema Resilienz und Bundesverfassungsgericht. Zum Jahresende sind ja Grundgesetzänderungen in Kraft getreten, um das Bundesverfassungsgericht widerstandsfähiger zu machen für den Fall, dass irgendwann populistische, vielleicht sogar extremistische Parteien in Deutschland an die Macht kommen sollten. Man hat etwa in Polen und Ungarn gesehen, als erstes wird die Justiz angegriffen, wenn populistische Regierungen dort das Ruder übernehmen. In Polen wurde das Verfassungsgericht von der früheren PiS-Regierung mit linientreuen Leuten besetzt. Und deshalb war es so wichtig, in Deutschland das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen. Auf die Details will ich jetzt gar nicht eingehen. Darüber ist ja schon sehr viel berichtet worden. Aber ein paar Punkte möchte ich doch noch erwähnen. Die Gesetzesänderungen, die hätten noch sehr viel besser ausfallen können. Die Richterinnen und Richter, die werden ja abwechselnd von Bundestag und Bundesrat gewählt. Dafür braucht man immer eine Zweidrittelmehrheit. Und dieses Erfordernis, das wurde nicht ins Grundgesetz übertragen. Es bleibt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Das ist ein einfaches Gesetz und das kann im Bundestag jederzeit mit einfacher Mehrheit geändert werden. Das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit, das wollte die Union nicht ins Grundgesetz packen. Wieso, habe ich nicht verstanden. Ich fand das ärgerlich. Weiterer Punkt, Änderungen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die sind nicht zustimmungspflichtig. Das heißt, der Bundesrat muss dem nicht zustimmen, kann also Änderungen nicht verhindern. Alle Bundesländer mit Ausnahme von Bayern hatten deshalb vorgeschlagen, eine Zustimmungspflicht einzuführen. Das hat dann ebenfalls die Union auf Bundesebene blockiert. Ebenfalls aus meiner Sicht sehr ärgerlich. Aber alles in allem bin ich aber froh, dass diese Reform größtenteils gelungen ist. Für mich persönlich war das mit Abstand die wichtigste rechtspolitische Reform in der Legislaturperiode, die demnächst ja abläuft.
Der nächste Ton kommt von Max Bauer. Er war im Sommer in Leipzig. Dort hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs den vielleicht letzten KZ-Prozess geführt. Das war ein Verfahren und ein Ereignis, das uns alle hier in der Redaktion wirklich tief bewegt und beeindruckt hat.
Ja, für mich war dieses gesamte Strafverfahren gegen die KZ-Sekretärin Irmgard Furchner eine Zeitreise. Und zwar nicht nur in die schreckliche Zeit des Holocausts im KZ Stutthof, auch in die Zeit des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1963 bis 1965. Der war ja wesentlich von dem damaligen hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer initiiert worden. Und Fritz Bauer, der hat damals gesagt, dass es für ihn so erschreckend war, damals in Frankfurt bei dem Prozess, dass von Seiten der Angeklagten kein menschliches Wort gefallen sei. Kein menschliches Wort, das die eigene Schuld in irgendeiner Weise eingesteht und auf die Opfer eingeht. Ja, und jetzt in Leipzig vor dem 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, da hat sich diese Geschichte in gewisser Weise wiederholt, kann man sagen. Die KZ-Sekretärin Irmgard Furchner hat zwar gesagt, dass sie es bereue, dass sie in Stutthof war, ein Eingeständnis einer persönlichen Schuld war das aber nicht, denn sie hat das Urteil des Landgerichts Itzehoe nicht akzeptiert und war dann zum Bundesgerichtshof gezogen. Und dort hat ihr Verteidiger auch versucht, ihre Rolle kleinzureden. Nur eine Sekretärin und kein SS-Wächter sei sie ja gewesen und überhaupt könne man ihr nicht nachweisen, dass sie vorsätzlich Beihilfe zum Massenmord geleistet habe. Ja, das fand ich schon ziemlich unheimlich, wie die alte deutsche Verdrängungsstrategie im Jahr 2024 vor dem höchsten deutschen Strafgericht da wiederkehrte. Unheimlich war diese alte Leier, man müsse ja Vernichtungslager von anderen KZs unterscheiden und Beihilfe zum Mord, das könne man auch nur den aktiven SS-Schergen in den Lagern vorwerfen. Eine ergreifende Antwort auf diese Verdrängungsrhetorik hat für mich in Leipzig der 96-jährige Abraham Koriski gegeben. Er ist Überlebender von Stutthof und er hat nicht aus Haifa in Israel, wo er lebt, nach Leipzig kommen können. Seine Anwältin hat dann im Verfahren eine Stellungnahme von ihm verlesen. Zitat: Von dem Moment an, in dem ich das Lager betrat, empfing mich der Geruch des Todes. Der Geruch des Krematoriums, dessen Schornstein für alle sichtbar und dessen Gestank jede Nase ausgesetzt war. So der Überlebende Abraham Koriski, Überlebender des KZ Stutthof. Er sagt eben, jeder wusste, der nach Stutthof kam, jeder wusste, dass das Lager eine Vernichtungsmaschinerie war, mit dem einzigen Zweck zu morden. Das bezeugt Abraham Koriski. Für mich ist es die wichtigste Jura-Nachricht im Jahr 2024, dass der Bundesgerichtshof nun festgestellt hat, auch eine KZ-Sekretärin wie Irmgard Furchner ist Gehilfin des Holocaust gewesen. Denn sie hatte eine Position im Lager, die man auch als Chefsekretärin des Lagerkommandanten vielleicht bezeichnen könnte. Alle Befehle gingen über ihren Schreibtisch, sie hat an einer Schaltstelle gearbeitet, wo über Leben und Tod entschieden wurde und, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, sie hat auch nach dem Krieg noch Kontakt zum Lagerkommandanten Paul-Werner Hoppe gehalten. Er hat sie zum Beispiel besucht, als er nach dem Krieg untergetaucht war und eben versuchte, seiner Verhaftung zu entgehen. Insgesamt, nach diesem Verfahren, bleibt bei mir das Gefühl, dieses Urteil kommt Jahrzehnte zu spät und der wahrscheinlich letzte KZ-Prozess in Deutschland, der weist auch darauf hin, neben der ersten gibt es auch eine zweite deutsche Schuld. Dieses Land hat mit dem Holocaust nicht nur das grausamste Menschheitsverbrechen begangen, die deutsche Justiz hat die Aufarbeitung dieses Verbrechens auch jahrzehntelang verweigert und teilweise sogar hintertrieben. Ja, und ich finde, neben dem Erinnern an den Holocaust muss die Gesellschaft in den nächsten Jahren noch eine zweite Erinnerungsarbeit gewissermaßen leisten. Sie muss ganz genau und ganz konkret fragen, warum höchste deutsche Gerichte es zugelassen haben, dass Zehntausende von NS-Tätern völlig ungestraft davongekommen sind. Viele Institutionen, viele Behörden und viele Gerichte, die müssen die eigene Geschichte nach 1945 noch aufarbeiten. Manche haben das schon getan, manche sind dabei, aber andere tun wenig oder nichts. Und wichtig ist dabei vor allem, das wahrscheinlich letzte KZ-Urteil in Deutschland, das darf kein Schlussstrich unter die deutsche NS-Geschichte sein, sondern gewissermaßen ein Auftakt zu einer neuen Phase des Erinnerns und des Aufarbeitens. Das ist ganz besonders wichtig, finde ich. Und es ist auch nochmal klar geworden durch diese Verfahren in Leipzig, die KZ-Prozesse, die sind Prozesse für die gesamte Gesellschaft, für die Erinnerungskultur, aber auch vor allem für die Überlebenden. Und das kommt gut heraus, finde ich, in der Stellungnahme des Überlebenden Abraham Kuriski. Er hat gesagt, Zitat, für mich ist es auch heute noch wichtig, dass die Schuldigen vor Gericht gestellt werden, Verantwortung geklärt und mir die Möglichkeit gegeben wird, Zeugnis abzulegen. Ein Zeugnis davon, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen und an meinem Körper erlitten habe. Im Namen all derer, die nicht überlebt haben, ist es mir wichtig, dass der Holocaust nicht geleugnet oder verharmlost wird.
Und wir waren im letzten Jahr natürlich nicht nur am BGH, sondern auch einige Male am Bundesverfassungsgericht. Auch dort gab es einige sehr spannende Verhandlungen und Urteile. Eines der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste, war das Urteil zum neuen Wahlgesetz, das Ende Juli kam. Nimm uns nochmal mit, worum ging es da nochmal genauer, Lena?
Ja, ich glaube, das Grundproblem ist erstmal, dass der Bundestag zu groß ist. Im Grundgesetz ist ja die Rede von 598 Sitzen, aber durch die Überhangs- und Ausgleichsmandate hat der aktuelle Bundestag weit über 700 Abgeordnete. Deshalb beschloss die Ampelkoalition im März 2023 dann ein neues Wahlrecht. Kleinere Parteien wie die CSU oder die Linke fanden das aber ziemlich blöd. Die haben nämlich immer von diesen Regelungen profitiert. Mit zwei neuen Regelungen wollte der Bundestag dann seine eigene ständige Vergrößerung stoppen. Erstens, wer in den Bundestag einzieht, sollte nur über die Zweitstimme entschieden werden. Es sollte also keine Überhang- bzw. Ausgleichsmandate mehr geben. Zweitens, nur wer mit den Zweitstimmen die 5%-Hürde knackt, kommt in den Bundestag. Und zwar egal, wie viele Direktmandate die Partei erzielt hat. Okay, das war jetzt erstmal der Kontext. Im Rahmen der Urteilsverkündung gab es allerdings eine technische Panne beim Bundesverfassungsgericht. Darüber berichtet jetzt Klaus Hempel.
Wir von der Rechtsredaktion haben im Zuge dieses Urteils etwas erlebt, was wir so wirklich noch nie erlebt haben. Und das war wirklich sehr aufregend, sehr spannend und auch ziemlich anstrengend. Und ich erlaube mir mal, das aus meiner persönlichen Sicht zu schildern. Gestern am späten Abend, also ein Tag vor der Urteilsverkündung, da war ich zu Hause, ich wollte gerade ins Bett und da rief mich auf einmal ein Kollege an aus Baden-Baden und sagte, Klaus, hast du das schon mitbekommen? Der Urteilstext, der kursiert im Internet. Und da war ich erstmal völlig baff, weil so etwas habe ich selbst auch noch nie erlebt, also dass ein komplettes Urteil vorher irgendwo online gestellt wird. Und der Kollege, der hat mir dann eine Datei geschickt, wo man wirklich das komplette Urteil nachlesen konnte. Und dann habe ich kurz vor Mitternacht sofort meine Kolleginnen und Kollegen kontaktiert und wir haben dann beraten, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Und wir haben uns dann entschieden, wie andere Medien auch, schon vorab über das Urteil zu berichten, etwa auf tagesschau.de. Und dann haben wir wirklich eine komplette Nachtschicht eingelegt. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Da muss es ja irgendwo ein Leck gegeben haben. Fakt war jedenfalls, dass zeitweise im Internet tatsächlich ein Link kursierte, unter den man das Urteil abrufen konnte. Höchstwahrscheinlich hat es beim Bundesverfassungsgericht selbst eine technische Panne gegeben.
Ich war damals gerade Referendarin hier in der Redaktion und ich weiß noch genau, ich wollte gerade schlafen gehen. Ich lag schon im Bett und dachte, ich schaue noch mal kurz auf mein Handy. Und dann sah ich auf X die Meldung, dass das Urteil geleakt wurde. Tja, und einige unserer Kollegen, die mussten dann tatsächlich diese Nachtschicht schieben, von der Klaus gerade erzählt hat, und natürlich am nächsten Tag noch regulär die Berichterstattung abdecken den ganzen Tag. Also alle waren echt ziemlich müde.
Ich habe die Party übrigens komplett verschlafen. Ich habe am nächsten Morgen einen Schlag bekommen, als ich ungefähr 500 Nachrichten auf meinem Handy hatte. Aber so kann es auch mal laufen.
Ja, also dieser Leak, der wurde dann übrigens auch noch intern untersucht. Ende November, also vor einem knappen Monat ungefähr, hat die Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts mitgeteilt, dass eine technische Funktion für die Panne ursächlich war und diese technische Funktion noch am 30. Juli 2024, also noch eigentlich an dem Tag, als es passiert ist, dauerhaft deaktiviert wurde. Das war also der technische Teil. Aber jetzt kommen wir zum Inhalt des Urteils. Alena, was hat das Bundesverfassungsgericht denn jetzt eigentlich entschieden?
Das Gericht hat entschieden, dass das Bundeswahlgesetz 2023, also so wie die Ampelkoalition es geändert hat, überwiegend verfassungsgemäß ist. Was heißt das? Es hat erstmal festgestellt, dass es okay ist, dass sich der Bundestag verkleinern möchte und dass die Mittel, die die Ampelkoalition da gewählt hat, dass die auch erstmal in Ordnung sind. Insbesondere ist es laut den Richterinnen und Richtern okay, dass die Verteilung der Sitze im Bundestag allein auf die Zweitstimmen zurückgeht. Überhang- und Ausgleichsmandate also wegfallen. Das ist in Ordnung, sagt das Bundesverfassungsgericht. Jetzt kommt das Aber. Beanstandet hat das Gericht aber die 5%-Klausel, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, nämlich ohne Ausnahmen, wie zum Beispiel durch die Direktmandate bzw. die Grundmandatsklausel.
Die 5%-Sperrklausel ist demgegenüber in ihrer geltenden Form mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
So klang das bei Doris König, der Vorsitzenden des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht. Aber ist das nicht komisch? Diese 5%-Klausel, die gibt's doch schon ewig. Warum ist die jetzt auf einmal nicht mehr okay? Die soll doch verhindern, dass zu viele Parteien in den Bundestag einziehen und das Parlament zersplittert.
Ja, ganz genau. Aber die Ampel hatte eine entscheidende Ausnahme von dieser 5%-Klausel abgeschafft, die Grundmandatsklausel. Danach zogen Parteien auch dann mit einem Wahlergebnis unter 5% in den Bundestag ein, wenn sie mindestens 3 Direktmandate errungen hatten. So ist die Linke ja auch 2021 in den Bundestag gezogen. Die hatten zwar weniger als 5% erreicht, aber in 3 Wahlkreisen eben den Direktkandidaten gestellt. Oder die Direktkandidatin Gesine Lötsch war, glaube ich, noch dabei. Die Richterinnen und Richter betonen zwar in der Entscheidung, dass eine 5%-Klausel grundsätzlich dazu geeignet ist, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu garantieren. Also das, was du gerade gesagt hast, dass das Parlament nicht so zersplittert wird. Allerdings führt die Klausel, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, also ohne Grundmandatsklausel dazu, dass zu viele Stimmen unter den Tisch fallen.
Ja, und was man dazu noch sagen muss, für die Neuwahl jetzt im Februar, da gilt die alte Regelung ganz normal weiter, bis der Gesetzgeber die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht umgesetzt hat. Das heißt, wenn eine Partei 3 Direktmandate erringt, kommt sie auch unter 5% Zweitstimmen in den Bundestag.
Boah, das ist schon irgendwie richtig kompliziert, aber andererseits eben auch total wichtig, wie wir in einer Demokratie wählen und dass das nun mal im Einklang mit der Verfassung geschieht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht allzu viele von euch verloren haben, denn das Schönste am Rechtsreporterinnen-Dasein ist ja auch die Vielfalt der Themen. Und ich würde sagen, wir lassen euch jetzt mal raten, worum es bei Christoph Kehlbachs Highlight gehen könnte. Kleiner Tipp, eine von uns hat vor kurzem die passende Doku dazu in der ARD-Mediathek gesehen.
Der Wolf. Das Lamm. Hund.
Auflösung. Es geht nicht um das Lamm, es geht auch nicht um Harpe Kerkeling, sondern es geht um den Wolf. Mit dem hat sich nämlich der Europäische Gerichtshof beschäftigt. Hier kommt Christoph Kehlbachs Highlight.
Mein Jahreshighlight war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das sich mit einem Thema beschäftigt hat, mit dem wir wirklich nicht alle Tage zu tun haben. Es ging nämlich um den Abschuss von Wölfen. Also ein Fall, der aus Österreich stammte. Es ging darum, dass ein Wolf dort eben Herdentiere, Schafe beispielsweise, gerissen hat und dass die Behörden in Österreich diesen Wolf zum Abschuss freigegeben haben. Also wenn man so will, salopp gesagt, die Jagdsaison auf diesen Wolf eröffnet haben. Und der Europäische Gerichtshof wurde aber von einem österreichischen Gericht eben da noch ins Spiel gebracht, weil die eben diesen Fall dort vorgelegt haben, mit der Bitte, dass der EuGH doch mal klar definieren soll, was das EU-Recht sagt zum Thema Abschuss von Wölfen und dass da eben nochmal die Voraussetzungen dafür gerade definiert werden und gerade gezogen werden. Und der EuGH hat das getan und hat in seinem Urteil nochmal klargestellt, dass der Abschuss von Wölfen wirklich nur unter sehr hohen Hürden in Frage kommt, dass es da hohe Voraussetzungen für gibt, dass beispielsweise die Jagd nur auf den Wolf stattfinden darf, der tatsächlich in Anführungszeichen der Problemwolf ist, der also für den Tod der Herdentiere verantwortlich ist und dass aber auch vorher erstmal andere Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen und dass die eben Vorrang haben. Beispielsweise elektronische Zäune, die auch mobil sein können, die man eben auch auf einer Alm in den Bergen aufstellen kann als Schäfer. Und dass eben ja diese Voraussetzungen erstmal erfüllt sein müssen, dass auch die Staaten finanziell Schäfer unterstützen müssen beim Herdenschutz, bevor man eben sagen kann, der Wolf, der immer noch gefährdet ist in Österreich und auch in Deutschland, der darf dann eben abgeschossen werden. Spannender Fall, interessanter Fall und ich fand es vor allem schön, weil bei uns da in der Berichterstattung wirklich ein schöner Fernsehbeitrag rumgekommen ist. Wir hatten Bilder von der Schafherde, die wir dann extra in Deutschland quasi organisiert haben, diese Bilder. Aufnahmen eines Schäfers in der Rhön mit seiner Herde, das war idyllisch und das war eben ein Thema, das wir hier nicht so wahnsinnig oft vorliegen haben, wo es dann doch oft um die großen juristischen und auch politischen Debatten geht, Parteiverbote, verfassungsgerichtliche Entscheidungen, BGH-Entscheidungen. Dieser Einblick in die Welt der Schäfer und der Herdentiere und der Jäger, die Wölfe jagen, das fand ich wirklich thematisch mal was Schönes anderes, womit man sich mal auch wieder beschäftigen könnte und es waren wirklich auch schöne Bilder, die ich jetzt noch genau vor Augen habe, obwohl schon vor einigen Monaten dieser Beitrag lief. Das war mein Jahreshighlight.
Uns hat aber nicht nur der Wolf auf Trab gehalten, sondern auch das Klima. Ich glaube, da können wir alle mitreden. Der Klimawandel hält auch Einzug in die Rechtsprechung, zum Beispiel auch in die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Alena, was haben Klimawandel und Menschenrechte miteinander zu tun?
Ja, eine ganze Menge. Es geht um unseren Lebensraum, es geht um ein Klima, das nicht gesundheitsschädigend ist. Und dafür haben über 2000 ältere Frauen aus der Schweiz, die Klimaseniorinnen, vor dem EGMR geklagt. Die Frauen sagen nämlich, vom Klimawandel und den extremen Temperaturen, Hitze etc. sind vor allem ältere Frauen betroffen. Sie leiden gesundheitlich in der Regel mehr als andere. Und deshalb müsse die Schweiz mehr tun gegen den Klimawandel. Das haben sie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefordert. Die Klimaseniorinnen haben sich dabei auf ihre Menschenrechte gestützt. Und der EGMR hat dem Verein der Klimaseniorinnen Recht gegeben und gesagt, die Klimapolitik der Schweiz verletzt Menschenrechte. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gebe, so der Gerichtshof, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention aus der EMRK, wonach Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen, also die Klimaseniorinnen, einen besseren Klimaschutz einklagen können. Das sind also zwei Neuigkeiten. Also einmal, dass da hier ein Verein geklagt hat mit Erfolg und andererseits, dass quasi Untätigkeit gegen den Klimawandel Menschenrechte verletzen kann. Gigi Deppe aus unserer Redaktion war damals bei der Urteilsverkündung in Straßburg vor Ort und wir hören jetzt mal in ihren Kommentar rein.
Historisch, dieses Wörtchen fiel immer wieder nach der Urteilsverkündung. Eine historische Gerichtsentscheidung, von der noch lange geredet werden wird, da waren sich alle Beobachter einig. Nach spektakulären Urteilen aus einzelnen Ländern, wie etwa dem Klimabeschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, sind jetzt für ganz Europa Leitlinien festgelegt. Der Gerichtshof sagt nicht nur klipp und klar, der Klimawandel ist eine Tatsache und eine echte Bedrohung für die Menschenrechte. Er sagt auch, Menschen können klagen und vor Gericht von ihren Regierungen verlangen, dass sie gegensteuern. Dabei geben sich die europäischen Richterinnen und Richter nicht damit zufrieden, dass irgendwann irgendetwas unternommen wird. Sie verlangen konkrete, quantifizierbare Ziele und zügiges Handeln. Nun betont auch dieser Gerichtshof, welch ernstes Problem der Klimawandel darstellt. Und er hat ein gewisses Pathos dabei. Es handele sich um ein gemeinsames Anliegen der Menschheit. Besonders interessant ist dabei, dass er dieses Thema nicht nur allgemein politisch problematisiert, sondern es juristisch auflädt. Jeder Mensch könne in seinen Rechten davon betroffen sein. Soll heißen, wenn das Klima menschenfeindlich ist, lässt sich vieles aus der Menschenrechtskonvention nicht mehr garantieren. Wenn gerade Ältere angesichts der Hitze um ihr Leben fürchten müssen, wird das Recht auf Leben, ein zentraler Artikel in der Menschenrechtskonvention, wertlos. Damit ist es nicht nur Sache der Regierungen, politisch für mehr Klimaschutz zu sorgen. Das Recht ist einklagbar. Die Gerichte sind mit im Spiel. Die Regierungen müssen damit rechnen, dass sie kontrolliert werden. Der Gerichtshof geht die Sache zu Recht mit einer großen Ernsthaftigkeit an. Das Urteil wird in den nächsten Jahren Folgen haben. Erstmal ist nur die Schweiz verurteilt. Aber es wird nicht lange dauern, bis Klimaaktivisten aus den anderen 46 Mitgliedstaaten beim Menschenrechtsgerichtshof vorstellig werden. Zwar werden diese Klagen im Wesentlichen von Vereinigungen betrieben werden müssen, der Gerichtshof verhindert so, dass er von Abertausenden angerufen wird. Die Sache wird so gebündelt, aber die notwendigen Vereinigungen werden sich bilden. Sie müssen sich allerdings erst einmal im eigenen Land durch alle Gerichtsinstanzen durchgeklagt haben. Aber wenn es in der Sache zu Hause keinen Erfolg gab, steht zu vermuten, dass sie alle nach Straßburg ziehen werden. Es kommt also einiges in Bewegung. Zwar kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht selbst Gerichtsvollzieher in den jeweiligen Ländern losschicken, um die eigenen Urteile vollstrecken zu lassen. Es handelt sich nur um ein Gericht auf internationaler Ebene, das für die Umsetzung auf den guten Willen der Regierungen angewiesen ist. Aber er hat in der Vergangenheit angesichts renitenter Staaten wie Russland oder der Türkei über Jahre eine Taktik der zermürbenden Höflichkeit entwickelt. Immer wieder werden Staaten daran erinnert, dass sie noch ein Urteil umsetzen müssen. Das Ganze geht jedenfalls mit einem gewissen Ansehensverlust einher. Sodass auch beim Klimaschutz damit zu rechnen ist, dass die Regierungen der Mitgliedsländer doch irgendwie gehorchen werden. Gut möglich, dass kommende Generationen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch richtig dankbar sein werden.
Das war eine ganz, ganz kleine Auswahl der spannendsten Urteile, die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Und solche Urteile und Verhandlungen, die sind für uns als Journalistin natürlich generell spannend. Aber wie wir ja jetzt schon von einigen unserer Kollegen gehört haben, hat jeder auch so seine ganz persönlichen Jahreshighlights. Und mein Jahreshighlight 2024 war meine gesamte Wahlstation hier in der Rechtsredaktion von Juli bis September. Da habe ich wirklich vieles auch zum ersten Mal erlebt. Ich weiß noch genau, das erste Mal das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts zu betreten. Das war eine ganz besondere Erfahrung, die ich so nicht vergessen werde. Ich weiß noch genau, der Beginn der Verhandlungen, als dann die Richterinnen und Richter den Raum betreten haben und ich das gesehen habe und irgendwie gehört habe, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Und jetzt interessiert mich natürlich ganz brennend, was war denn dein Highlight 2024, Alena?
Also ich finde es erstmal richtig schön, dass dein Highlight deine Wahlstation bei uns war und ich freue mich auch richtig, dass du wieder da bist. Wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich einen sehr pessimistischen Blick auf dieses Jahr. Es ist halt einfach vieles passiert, was nicht gut war, Dinge, die mich besorgen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ich habe schon auch noch ein persönliches Highlight und zwar war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz. Ich bin da sowieso so ein kleiner Nerd, was so Polizeigesetze, Sicherheitsgesetze, Geheimdienste angeht. Also es interessiert mich sowieso schon mal. Thematisch ging es da darum, über wen die Polizei eigentlich Daten speichern darf und aus welchem Anlass. Und das sind nämlich weitaus mehr Personen als jetzt vielleicht nur verurteilte Straftäter oder Menschen, die man sowieso eher auf dem Schirm hat. Und das Ganze hat halt auch ein relativ starkes Diskriminierungspotenzial. Das war jetzt so der inhaltliche ganz kurze Abriss. Was ich erstmal sehr toll fand, war, dass ich nach München fahren konnte und dort mit einer Klägerin, einer Fanaktivistin von 1860 München in der Fankneipe und vorm Stadion drehen konnte. Das war als Reporterin erstmal eine richtig tolle Erfahrung. Und dann habe ich auch noch einen Podcast gemacht mit dem Experten Clemens Arzt. Und da habe ich einfach richtig viel gelernt. Also es war einfach ein tolles Gespräch und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe da einfach viel mitgenommen. Das war so mein Jahreshighlight.
Ich habe übrigens bei der Podcast-Folge auch damals sehr viel gelernt und habe verstanden, worum es eigentlich überhaupt geht.
Ach, du Schleimerin.
Ja, und ich hatte ja gerade schon von meiner Wahlstation erzählt. Und ich weiß noch, ich war da gerade erst so 2-3 Tage bei euch. Und da kochte der Fall Maya T. hoch. Um 2 Uhr nachts wurde Maya T. aus einer Gefängniszelle in der JVA Dresden geholt. Um 4 Uhr ist der Hubschrauber abgehoben, der Maya T. an die Grenze nach Österreich bringen sollte. Ein paar Stunden später war Maya T. dann auch schon in Ungarn. Dort soll Maya ein Prozess wegen schwerer Straftaten gemacht werden. Und die Auslieferung von Maya T. erfolgte aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Das Kammergericht in Berlin hatte den Fall überprüft und hatte keine Hindernisse für diese Auslieferung gesehen. Besonders brisant an dem Fall ist, das Bundesverfassungsgericht wollte die Auslieferung von Maya T. eigentlich vorläufig stoppen, aber als Karlsruhe entschieden hatte, da war Maya T. schon in Ungarn. Und dieser Fall von Maya T. ist unserem Kollegen Kolja Schwarz besonders in Erinnerung geblieben.
Ja, Highlight ist in meinem Fall vielleicht der falsche Begriff, weil es für den Rechtsstaat eher ein kleiner Tiefpunkt war, was da Ende Juni passiert ist. Aber vielleicht gerade deshalb ist mir die Auslieferung von Maya T. besonders in Erinnerung geblieben. Maya T., eine non-binäre Person aus Jena, wurden relativ schwere Straftaten vorgeworfen. Sie sollte Gewalttaten gegen Rechtsextreme begangen haben. und zwar in Budapest. Deshalb hat Ungarn die Auslieferung von ihr beantragt. Es gab dann ein Auslieferungsverfahren. Das Kammergericht in Berlin hat im Auslieferungsverfahren gesagt, ja, sie darf ausgeliefert werden für ein Strafverfahren in Ungarn. Maya T. ist dann quasi sofort vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat beantragt, im Eilverfahren diese Auslieferung zu stoppen, wegen der Haftbedingungen in Ungarn. Und das hat Karlsruhe auch getan, innerhalb von wenigen Stunden. Aber als die Verfassungshüter hier in Karlsruhe um 10.50 Uhr am Morgen diese vorläufige Entscheidung getroffen haben, da war es schon zu spät. Die Auslieferung war einfach in einer Nacht- und Nebelaktion ausgeführt worden. Obwohl klar war, also allen klar sein musste, dass sich Maya T. an das Bundesverfassungsgericht wenden würde. Das fand ich krass für einen Rechtsstaat damals. Und ich glaube, das Gericht hier in Karlsruhe hat das auch so empfunden. Deshalb ist das eine Sache, die mir in 2024 besonders in Erinnerung geblieben ist. Wir haben damals dazu auch eine Folge der JustizreporterInnen gemacht, kann man also gerne nochmal nachhören, die Details in der Folge von Anfang Juli.
Und thematisch bleiben wir bei der JVA. Unser Kollege Philipp Ragnon hat uns erzählt, dass sein Jahreshighlight eine Recherche zur Gefangenenarbeit war.
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Sommer 2023 müssen Häftlinge nämlich mehr Lohn bekommen. Und das setzen die ersten Bundesländer nun Schritt für Schritt um. Für unsere Berichte, vor allem im Fernsehen, da brauchen wir ja immer Bilder und ja auch möglichst einen Fall, an dem wir ein Thema erklären können. Und so einen Fall, den habe ich in der JVA Frankenthal in Rheinland-Pfalz gefunden. Das heißt dann auch, ab ins Gefängnis. Also bin ich mit einem Kamerateam nach Frankenthal gefahren und wir haben in den JVA-Werkstätten Häftlinge interviewt. Schon das macht's natürlich spannend. Für mich hat das aber noch eine andere Komponente gehabt. Da sind nämlich Männer in meinem Alter, so Anfang 30, und die sitzen für mehrere Jahre im Knast wegen schwerer Verbrechen. Da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich schiefgelaufen bei ihnen, dass sie anderen Menschen Verbrechen antun? Wie kommen sie mit dem monotonen Alltag klar? Haben sie vielleicht auch Schuldgefühle? Und ja, welche Perspektive sehen sie für sich selbst, dass sie nach der Entlassung es besser machen? Diese Fragen sind mir da in Frankenthal durch den Kopf gegangen. Ich war zwar für Recherchen schon einige Male im Gefängnis unterwegs und doch finde ich es jedes Mal aufs Neue sehr eindrücklich. Da sind einerseits die hohen Mauern, Zäune und auch Wärter in Uniform und ja andererseits die Gefangenen, die Kriminelle sind und anderen Menschen etwas Böses angetan haben. Und doch irgendwie bleiben sie halt Menschen. Sie finden einen Weg, ihren Alltag hinter Gittern zu meistern. Die meisten freuen sich dann, wenn wir da sind, weil es eben ja eine Abwechslung ist zum sonst so routinierten und langweiligen Haftalltag. Das Thema Häftlingsarbeit und der Lohn für Gefangene hat mir aber noch etwas anderes deutlich gemacht. Die Häftlinge haben nämlich trotz der Haft Rechte. Sie können diese vor den Gerichten einklagen. Und mir hat diese Recherche wieder mal gezeigt, wie wertvoll da unser Rechtsstaat ist. Denn Verurteilte bekommen ihre angemessene Strafe. Klar, dafür sitzen sie auch im Knast. Die Bestrafung mag Menschen in unserer Gesellschaft und gerade den Opfern vielleicht auch zu milde vorkommen. Und doch ist die Strafe nicht allein dazu da, Rache zu üben. Sie soll ja auch vorbereiten auf die Zeit nach der Haft. Sie soll eben resozialisieren. Und das klappt viel zu oft nicht. Aber es gibt eben Institutionen, und hier bei der Häftlingsarbeit war es das Bundesverfassungsgericht, die die Rechte der Häftlinge sichern und zu einer menschenwürdigen Behandlung beitragen sollen. Die sollen helfen, später in Freiheit wieder klarzukommen. Und ja, da stehen dann manchmal irgendwie das Gefühl auf der einen und das Recht auf der anderen Seite ja so ein bisschen gegenüber. Und das ist ein Widerspruch, der ist nicht leicht aufzulösen, vor allem nicht in einem 3-Minuten-Film. Da muss ich als Reporter dann den richtigen Ton in der Berichterstattung finden. Ich finde, das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Auch deswegen, glaube ich, ist mir diese Recherche 2024 so besonders in Erinnerung geblieben.
Ja, und wir haben ja hier das ganze Jahr über immer wieder PraktikantInnen und ReferendarInnen. Ich habe ja selbst mein Ref hier gemacht.
Ich ja auch.
Und gerade bei uns im Praktikum ist Laura Strätling. Hi, Laura.
Hi.
Hi. Was war denn dein Highlight deines Praktikums 2024 hier bei uns?
Ja, also ich durfte im Dezember mein Praktikum in der ARD-Rechtsredaktion hier absolvieren. Und das war ein echt spannender und lehrreicher Jahresabschluss für mich. Mein Highlight war der erste Besuch im Bundesverfassungsgericht. Das war ein Termin, da ging es um die Airbase Rammstein und um die Frage, ob die Bundesregierung eine Mitverantwortung für möglicherweise völkerrechtswidrige Drohnenangriffe der USA im Jemen trägt. Die Airbase Rammstein in Rheinland-Pfalz ist für diese Einsätze nämlich ein wichtiger Knotenpunkt, ohne den diese Einsätze gar nicht durchgeführt werden könnten. Und aufgrund dieses territorialen Bezugs steht eben die Frage im Raum, ob Deutschland sicherstellen müsste, dass die über Rammstein gesteuerten Einsätze mit dem Völkerrecht eben konform sind. Und Gegenstand der Entscheidung wird ebenfalls sein, welche Maßnahmen die Bundesregierung gegenüber den USA ergreifen müsste. Für mich war das ein echt einprägsames Erlebnis, bei einer so wichtigen Verhandlung dabei sein zu dürfen, die sich mit so grundsätzlichen Fragen von internationaler Bedeutung befasst.
Ja, und wer jetzt Blut geleckt hat und wissen möchte, wie das ausgeht, wir werden natürlich dann auch berichten, wenn dann in einigen Monaten das Urteil kommt.
Ja, also ich fand tatsächlich die Verhandlung zu Rammstein auch sehr spannend, Laura. Und ja, danke dir, Laura, dass du gerade noch vorbeigeschaut hast bei uns im Studio. Und das war unsere erste ganz besondere Folge für das Jahr 2025. Wir hoffen, diese Jahresrückblickfolge hat euch gefallen. Wie gesagt, wir packen euch ganz viele Links zu den erwähnten Themen in die Infobox. Da könnt ihr euch alles nochmal genau anhören, anschauen, zocken, wie wir vorhin ja schon gesagt haben. Und falls ihr Anregungen oder Kritik habt, dann meldet euch sehr gerne per E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns schon auf alles, was 2025 so bringt. Und wir sind natürlich wie immer für euch vor Ort. Wir sagen danke, dass ihr uns im letzten Jahr treu begleitet habt. Und bis zur nächsten Folge.
Tschüss!